So, ihr Lieben, ich habe euch eine wunderschöne Story mitgebracht. Aus Lukas Kapitel 2, Vers 25 bis 32. Also ich bin einfach begeistert. Das ist eine echt geniale Story. Ich liebe, wenn ältere Geschwister von ihrer Leidenschaft und von ihrem geliebten Jesus erzählen und was sie alles mit ihm erlebt haben. Und ich liebe einfach diese ganz netten Geschichten, wo ältere Geschwister über Jesus erzählen. Und ich werde jetzt die genannten Bibelverse lesen. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesu hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht im Frieden, denn nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und da hört mein Text auf und ich finde die Geschichte so schön, weil dieser ältere Herr, der sehr oft in den Tempel war, konnte in seinen Armen den Messias, den neugeborenen Messias, tragen. Er hat sich sein ganzes Leben auf diesen einen Moment vorbereitet und er hat diese Sehnsucht gehabt und er hat auch die Zusage bekommen: Du wirst nicht sterben, bevor du den Messias siehst. Und auf einmal all diese Sehnsucht, all diese aufregende Zeit, was er hatte, bis dieser Moment kam, auf einmal kommt es in Erfüllung. Das gibt's nichts Besseres, als dein ganzes Leben auf dem einen Moment zu vorbereiten und dann kommt es in Erfüllung. Deine Gedanken kreisen die ganze Zeit um diesen einen Moment, deine Worte reden immer wieder drüber, der Herr kommt und ich werde es erleben. Und deine Taten spiegeln wieder, was du glaubst und worauf du dich vorbereitest. Und der einen Moment kommt und du bist am richtigen Zeit, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Was für eine Gnade. Ich kenne auch einen Mann, der hatte auch Sehnsucht nach so einer Begegnung mit dem Herrn. Er hieß Hiob. Er hat aber sehr lange gelebt, bevor der Messias zur Welt kam. Und er hat einmal gesagt: Ich weiß, mein Erlöser lebt. Er wird sich zeigen am Ende der Zeit. Er will sich über den Staub erheben. Und meine Augen werden nicht ihn sehen, auch wenn mein Fleisch zerfällt, auch wenn ich ohne Fleische dastehen, ich weiß, ich werde den Erlöser sehen, mein Erlöser. Aber hat nicht diese Qualität von Begegnung, was der Simeon erleben durfte, den Messias, als er bei seinem ersten Kommen da zu sehen, Gottes Sohn zum Anfassen. Und da in der Weihnachtsgeschichte, wir haben diese Botschaft: Weil wir nicht zu Gott kommen können, kam Gott zu uns in Gottes Sohn. Und wir haben schon vom Anfang an diese Zusage Gottes. Wer weiß, wo die erste Zusage Gottes war, dass der Messias, der Erlöser der Welt, kommen werde? Wer weiß das? Okay. Genau, in 1. Mose, es geht um den Sündenfall, ja. im 1. Mose im Garten Eden, gleich nach dem Sündenfall, Gott gibt den Menschen diese Zusage. 1. Mose Kapitel 3, 15. Es geht da um Gottes Geschöpfe, Adam und Eva, die entscheiden sich, doch auf dem einen Baum zu essen, wo Gott denen ausdrücklich gesagt hat, nicht zu essen. Die hatten alle anderen Möglichkeiten offen, nur ein einziges Ding konnten sie falsch machen und das haben sie gemacht. Die haben sich dazu entschieden und ich treffe immer wieder Leute, die sagen, hey, einmal aus einem Apfel zu beißen und dann, das ist ganze Elend. Wir wissen, dass es kein Apfel war, das war einfach eine Frucht, wissen wir nicht, was es war. Aber einmal aus dem Apfel beißen und dann all diesen Elend und Misere, in dem die Menschen stecken und so weiter. Also come on, man, was soll das? Ja. Und aber wir sehen kurze Zeit danach, was es heißt, einmal aus diesem Apfel zu beißen. Die Nachkommen von Adam und Eva, die haben sich umgebracht. Da hat hier irgendwas in unsere menschliche Seele ist passiert. Wir sind in uns zusammengekracht. Wir haben diese sündhafte Natur in uns, weil wir gegen Gott rebelliert haben, in unseren Vorvätern. Und wir sehen Stück für Stück, wir erben das an unseren Nachkommen immer wieder weiter. Und ach komm, einmal aus dem Apfel zu beißen, einmal Gott nicht gehorchen. Ja, wir sehen es ja. Hamas überfällt Israel. Die Gräueltaten, was da passiert ist. Nur einmal in den Apfel zu beißen, das ist das Ergebnis dafür. Die ganzen Kriege, die ganze Bosheit, das ist eine Widerspiegelung von dem gefallenen Natur des Menschen. Ach komm, das war doch nicht schlimm. Einmal in den Apfel. Doch ist schlimm, gegen Gott zu sündigen, uns diese Beziehung kaputt zu machen, uns zu entfremden und dauerhaft in dieser Rebellion zu leben. Wir sind alle Rebellen oder wir waren alle Rebellen, bis wir eines Tages den Messias kennengelernt haben und vor ihm Surrender, wie heißt das? Kapituliert haben. Ja, wir haben kapituliert, wir haben gesagt, ich will kein Rebelle mehr sein. Ich ergebe mich. Ich will das Leben, ich will dich. Das ist leider das Ergebnis von einem Mal in diesem Apfelbeißen, nicht den Gott zu gehorchen, gegen Gott zu rebellieren. Wenn es doch Menschen gibt, die meinen, hey, das ist doch nicht so schlimm und die Folgen sind doch nicht so schlimm, ich habe eine Challenge für euch. Ab heute entscheide dich nicht mehr zu sündigen für den Rest deines Lebens und fang an, perfekt, moralisch perfekt zu leben. Das ist, ja. Ich habe eine Challenge. Fang von heute an, perfekt moralisch zu leben und nicht mehr zu sündigen. Wenn einmal in den Apfel beißen nicht schlimm ist, wenn einmal gegen Gott zu rebellieren nicht schlimm ist, beweist mir das Gegenteil. Fangt neu an. Ja? Und man könnte sagen, ja, ich habe seit 2 Jahren nicht mehr gesündigt. Ja? Es gibt tatsächlich Leute, die glauben an diese moralische Perfektion, wenn sie einmal Jesus kennengelernt haben, die fangen neu an und dann perfekt leben. Ja? Also, liebe Frauen, ich will wissen, welche von euch hat einen heiligen Ehemann geheiratet und ich weiß es nicht. Oder ihr lieben Männer, welche von euch hat eine Heilige geheiratet und wir wissen es nicht. Und wenn jemand behauptet, es sei heilig, lass mich doch mit deinem Ehepartner reden. Denn er weiß ganz genau oder sie weiß ganz genau, was da ist. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es unter euch Leute, die heilige Kinder haben, die moralisch perfekt leben. Also meine sind es auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich würde gerne euren heiligen Kinder, die perfekt und moralisch leben. Aber da wissen wir alle, dass es nicht so ist, dass wir alle unsere Schwächen haben, dass wir noch mit dieser Natur kämpfen und dass wir eben das Opfer Jesu Christi brauchen zur Vergebung der Sünden. Wir müssen Buße tun, wir müssen uns zu ihm bekehren, ihn als das Leben aufnehmen. Er bringt diese neue Natur, die uns auch Kraft gibt, nach Gottes Wille zu leben. Und er nimmt uns auch in seine Familie auf. Und das ist eigentlich dieser wunderschöne, wunderbare Plan Gottes, mit uns Menschen zu erlösen. Für uns Erlösung, ja, klingt, wie es klingt, aber für Menschen damals, viele waren Sklaven. Die haben sich verschuldet und die waren sozusagen, die mussten sich verkaufen, um die Schulden zurückzubezahlen. Und für die Leute, die damals mehrheitlich Sklaven waren, Erlösung, das war das beste und süßeste Wort, die jemals hören konnten. Für einen Menschen, der weiß, dass er sündig ist, obwohl wir alle sündig sind, Erlösung in Jesus Christus ist das süßeste und schönste Wort, was es geben kann. Manchmal, wenn man sich die Welt so anschaut, dann hat man den Eindruck nicht, dass die Menschen sich ausgiebig aus dem verbotenen Baum bedienen und essen, sondern man hat manchmal den Eindruck, dass die sagen, ist doch gut, bringt denen Saft her, lass uns auch ein paar Marmeladegläser, ja, und immer wieder in dieser Haltung leben. Aber es muss nicht so bleiben. Wie schon gesagt, es gibt in unserem Herrn Jesus Christus diese Erlösung. Er kam in der Welt, die Werke des Teufels zu zerstören. Er kam in der Welt, die Sünde für die Sünde zu bezahlen. Er kam in der Welt, Licht zu bringen. Er kam, um diese Tragödie, die im Garten Eden passiert ist, umzukehren. Deswegen wird unser Herr Jesus auch der zweite Adam genannt. Der eine war ungehorsam, der andere war vollkommen gehorsam gegenüber Gott und hat uns sozusagen in diese Sonnschaft mit dem Vater gebracht. Aber nur aufgrund seiner Hingabe, nur aufgrund seines Opfers. Er gibt uns sogar seine Kleidung für unsere Nacktheit zu bedecken. Viele Menschen, ich habe gemerkt, in der menschlichen Psychologie heutzutage, der Mensch ist leer, der Mensch fühlt sich nackig, der Mensch hat Schuld. Und die menschliche Psychologie will sagen, es ist gut so. Das gehört sich so. Und es wird nicht das schlimmste Problem des Menschen angegangen oder verarbeitet, die Schuld, diese sündige Natur und die Erlösung, die in Jesus uns zusteht, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir seine Hilfe brauchen. Also sein Kommen und die Erlösung wurde schon im Garten Eden vorangekündigt. 1. Mose 3,15: Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und wenn Gott spricht, der formuliert ganz präzise. Er hat gesagt, der Same der Frau, weil der Messias, als er in die Welt kam, er hat keinen menschlichen Vater gebraucht. Deswegen heißt es auch der Same der Frau. Gott hat schon präzise formuliert, dass es keine Missverständnisse gibt. Dann gibt es die ganzen Zusagen durch das Gesetz Mose. Der Erlöser wird kommen, der Messias wird kommen. Es gibt auch sehr präzise Prophezeiungen, wo der Messias geboren wird, was er für eine Rolle spielen wird, was wird seine Arbeit sein. Mose sagt zum Beispiel, nach mir kommt ein größerer Prophet, einer, der von Gott spricht, direkt die Worte von Gott spricht, auf ihn sollt ihr hören. Jesaja, Zacharia und die ganzen Propheten, die geben verblüffende Details über das Kommen Jesu. Teilweise waren die Propheten so, die hatten diese Rätsel gehabt, weil die mussten prophezeien über Dinge, die unvorstellbar schienen. Bethlehem, eine kleine Stadt, soll aus einer Jungfrau geboren sein. Dann spricht man über den leidenden Messias, da spricht man über ein glorreichen Reich, wo alles wiederhergestellt wird. Und teilweise, die Propheten hatten diese Rätsel gehabt, leidend und doch der König und dann dieses Reich, da wird alles wiederhergestellt. Und manchmal haben sie Fragen gehabt, wie wird das sein? Aber wenn der Geist Gottes mir sagt, ich soll so sagen, auch wenn ich nicht verstehe, dann ist es so. Dann ist das Wort Gottes, muss gehorchen. Und in der Prophetie ist meistens so, in der biblischen Prophetie, man wird das ganze Bild abgebildet. Es ist so wie die Alpen. Man sieht sie von Weitem, wenn das Wetter schön ist, die sind diese schöne Bergkette. Aber wenn man näher an diesen Bergen rangeht, dann ein bisschen das Bild wird anders. Da merkt man zwischen die Berge gibt es Täler und manchmal ziemlich weite Täler. Manchmal gibt es auch schöne Seen in den Alpen dazwischen. Ja? Also umso näher an dem Zeitpunkt rankommt, desto mehr versteht man, was mit diesen Bergen gemeint ist. Und ich glaube, die Zeit für uns, die als Christen auf das zweite Kommen Jesu warten, umso näher wir an das Kommen Jesu sind, desto klarer werden für uns manche Prophetien sein. Desto klarer werden wir verstehen und desto hilfreicher wird es sein für uns. Jesus hat auch gesagt, mein Reich ist nicht aus dieser Welt. Er hat Wunder gemacht, er hat die Leute gefüttert, die haben ihn zu Tausenden nachgefolgt und eines Tages wollten sie ihn mit Gewalt zum König machen. Und Jesus hat sich unsichtbar gemacht, hat sich gesagt, hey, mein Reich ist nicht aus dieser Welt. Diese Zeit, wo ich alles wiederherstelle und die ganze Nation wiederherstelle und alles, was schief auf der Erde gelaufen ist, ist noch nicht gekommen. Ja? Und deswegen ist für uns wichtig als Christen, wenn wir über das Kommen unseres Herrn uns bewusst zu sein, umso näher wir dran sind, desto mehr werden wir verstehen. Und dazu lade ich euch ein, Vertrauen zu haben in das Wort Gottes. Das Wort bleibt, steht, unfehlbar und es wird geschehen, so wie es ist. Es gibt diese Zusage Gottes, also es gibt über das zweite Kommen Jesu, zum Beispiel das Beste, was ich finden konnte, es gibt mehrere, also wirklich, wirklich Hunderte von Zusagen. In Johannes 14, 2 bis 3, Johannes Evangelium, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ich komme wieder. Jesus hat seinen Jüngern diese Zusage gegeben. Ganz klar. Also da gibt es nichts zu interpretieren. Er kommt wieder. Man kann es nicht so verdrehen, zu sagen, boah, er hat was anderes gemeint. Nein, er kommt wieder. Er hat diese Zusage seinen Jüngern gegeben. Apostelgeschichte 1, 10 bis 11. Es geht um die Himmelfahrt Jesu. Ja? Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, ich kann mir vorstellen, seine Jünger standen noch Minuten da und haben geguckt. Und Jesus ist in der Wolke aufgenommen. Und nachdem er sie gesegnet hat, er hat den Auftrag gegeben, die standen noch da und haben in den Himmel geguckt. Und vielleicht, ja, sieht man noch, nee, der ist doch weg, der ist ganz weg. Und die standen da und standen. Und während er dahin fuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen. Die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen. Die Engel werden, so wie er gegangen ist, so wird er auch kommen. Das ist wieder diese Zusage Gottes direkt an seinen Jüngern gesagt. Wie ihr ihn habt in den Himmel aufansehen, so wird er wiederkommen. Unser Herr kommt wieder. Unser Herr kommt wieder. Und das war zum Beispiel so ein paar Zeichen, was die Jüngern verstanden haben. Ne? Es gab dieses Zeichen zum Beispiel, dass der Tempel zerstört wird. Ja? Im Jahre 70, der Tempel wurde tatsächlich zerstört. Dann gab es diese Zusage, ja, nicht so schöne, vielleicht, wir empfinden es vielleicht nicht so eine schöne Zusage, aber Jesus sagt Petrus, du bist jung und gürstet dich und gehst, wo du willst. Aber es wird Zeit, du wirst alt sein, da wird dich jemand anders umgürten und bringen, wo du nicht willst. Und da gibt es diesen kleinen Zusatz dazu. So sagte Jesus Petrus, dass er eines Tages, wenn er alt sein wird, der wird verhaftet und der wird sterben um Jesu Willen. Da gibt es auch diese Zusage an Johannes, also nicht so direkt, aber die haben es so verstanden. Ja, was wird aber mit dieser, mit Johannes, sagt Petrus? Also mir sagst du den Tod voraus, ich werde als Märtyrer sterben, wenn ich alt bin, aber was mit dem? Er sagt, ja, es geht dich nicht an, was mit dem? Wenn er bleibt, bis ich wiederkomme, wo ist dein Problem? Ja, aber Jesus hat nicht gesagt, dass er bleibt, bis er wiederkommt, aber das war so typisch Jesus, seine rhetorische Frage genommen, hey, pst, ich weiß, wovon ich spreche, ja. Und da hatten die Jünger immer geschaut, Petrus ist noch relativ jung. Der Herr Jesus kommt noch nicht wieder, weil der muss ja alt werden und sterben. Der Johannes ist noch im Saft, der macht einen guten Eindruck. Der ist noch nicht alt geworden und so weiter. Also der Herr kommt noch nicht wieder. Und die haben sich immer wieder orientiert. Der Tempel steht, also solange der Tempel noch steht, er kommt noch nicht wieder. Ja, und hatten all diese Zeichen. Juden lieben Zeichen und die wollen einigermaßen präzise vorhersagen. Und jetzt sind wir fast 2000 Jahre später. Jesus hat versprochen, er kommt wieder. Das ist schon eine Weile her und wir haben eine ganze Menge falsche Christusse und Propheten schon erlebt im Laufzeit der Geschichte. Da gab es schon einige, die behauptet haben, sie seien der Christus, aber das ist vollkommen schiefgegangen, waren Fake-Christusse und so weiter und so weiter. Es gibt aber auch diese Herausforderung, dass am Ende der Zeit immer wieder falsche Propheten geben wird. Ja? Und Jesus sagt, hey, auch wenn ein Prophet, ein falscher Prophet, wunderschön reden kann, auch wenn er zuckersüß ist und dir gefällt, was er sagt, wie soll man den erkennen? Ihr sollt den erkennen an seinen Früchten. Interessiert dich über das Privatleben eines falschen Propheten? Dann ist für dich alles klar. Geld, Macht und Sachen, wovon ich hier nicht sprechen möchte. Und wir sind als Gemeinde immer wieder mit diesen Herausforderungen konfrontiert. Der Herr hat im Alten Testament gesagt, er lässt falsche Propheten zu, damit er sieht, ob wir ihn wirklich, wirklich vom ganzen Herzen lieben und ehren. Woran halten wir uns an? Zuckersüße Worte von falschen Propheten? Oder wir halten uns manchmal an die harten Worte Gottes und seine Vorgaben für uns? So, wir haben halt dieses Problem und zwar... Manche meinen, Jesus sei schon gekommen und ich kann euch mindestens zwei Kirchen, die behaupten, die wären Christen, die sagen, Jesus ist schon gekommen, ihr wisst ja alle nur nicht, er ist in irgendwelche versteckte Kämmerlein, wo Jesus ausdrücklich sagt, wenn jemand sagt, ich sehe Christus da oder ist in versteckte Kämmerlein, sollte nicht glauben. Es gibt tatsächlich eine Kirche, die sagen, die sind Christen und sagen, Jesus in einem versteckten Kämmerlein. Ja? Also, was will man mehr Beweise, dass sie falsche Propheten sind? Oder ein paar Mal falsche Prophetien. Ja, der wäre 1843, nein, 1844, nein, 1845 wäre gekommen. Aber nein, das haben wir falsch verstanden. Ja, der ist irgendwo in Allerheiligsten Himmel gegangen und der hat jetzt so seine Aufgabe als Hohepriester. Nein. Nein. Jesus ist schon gekommen, oder andere meinen spöttisch, der Jesus kommt gar nicht mehr wieder. Wir haben diese zwei Hauptprobleme. Und Apostel Paulus und auch Apostel Petrus, die behandeln diese Probleme und die geben uns Trost und auch die richtige Sicht auf die Dinge. Apostel Paulus zum Beispiel an 2. Thessalonicher 2, Kapitel 2, Vers 2 bis 10. Lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag der Christus schon da. Kurze Kommentar dazu. Wie viele angebliche Episteln und Briefe noch von Aposteln noch gefunden hat, die auf History Channel noch präsentiert werden. Boah, verlorene Epistel der Bibel und bla bla. Und wenn man die liest, vollkommener Müll. Widerspricht die ganze Bibel und hinrissige Sachen, wo du nur mit dem Kopf schütteln sollst. Also es gab viele falsche Episteln. Und Apostel Paulus hat schon das Problem gehabt, dass in seinem Namen Briefe geschrieben worden sind. Und er sagt, hey Leute, lasst euch von solchem Schmarrn nicht erschrecken oder erschüttern. Zum Beispiel, dass der Tag des Herrn oder Tag des Christus wäre schon da. Weil manche Christen in Thessaloniki haben sich Sorgen gemacht. Jesus ist gekommen und wir wissen es nicht, da haben wir falsch gemacht und so und den ganzen Stress, was die hatten. Und Apostel Paulus sagt weiter, lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise verführen. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen. Abfall ist nicht Müll, sondern Abfall heißt Abfall vom Glauben. Also im Gegensatz zu manchen Propheten, so super charismatischen, super gehalten, gesalbten, die sagen, am Ende der Zeit, boah, Erweckung und bumm, und alle Welt wird Jesus erkennen. Und was die alles für Erweckungen prophezeien, da kannst du nur mit dem Kopf schütteln. Die Bibel sagt im Gegenteil, am Ende der Zeit, es wird einen Abfall geben. Am Abfall vom Glauben. Und es steht weiter, der Mensch der Sünde wird geoffenbart, der Sohn des Verderbens. Und wir wissen ganz genau als Bibelleser, es geht um den Antichrist. Also dieser, in manchen Passagen wird Sohn des Teufels genannt. Wirklich, das ist eine ganz schlimme Situation, wenn dieser Mensch behauptet, er wäre Gott. Und dann sagt Paulus weiter, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung ist. Über all was heilig ist, wird dieser Mensch sich erheben. So dass er sich in den Tempel Gottes setzt, als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Blasphemie. Also Schlimmeres, so ein Gräuel der Verwüstung, in anderen Worten, das geht gar nicht. Und lass uns mal kurz schauen, diesen Bibeltext an, was wird da gesagt. Also so genauer. Abfall, Mensch der Sünde wird. Ich kenne zurzeit noch keiner, der sagt, der wäre Gott und dass er eindeutig der Antichrist ist. Nummer 2, es gibt noch keinen Tempel, wo er sich hineinsetzen soll. Also sollten die Juden über Nacht anfangen, den Tempel zu bauen. Da können wir daraus schließen, die Zeit ist nahe. Es sind schon die Voraussetzungen da, dass sich der Antichrist da reinhockt und sich als Gott gibt. Ja? Also Apostel Paulus beruhigt die Leute, der Tag des Herrn, sein Kommen, sein zweiter Kommen in Macht und Herrlichkeit, ich sage später, was ich damit meine, in Macht und Herrlichkeit, ist noch nicht gekommen. denkt ihr nicht mehr dran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war. Also Paulus war in Thessaloniki und das Kommen des Herrn, das war ein Riesenthema bei denen. Und er erinnert, hey, wir haben doch über das Thema gesprochen. Erinnert euch, es müssen diese Dinge geschehen. Dann heißt es, und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Und es gibt viele Bibelausleger, die sagen, dass der Heilige Geist noch im Weg steht, dass dieser Sohn des Verderbens, dieser Antichrist geoffenbart wird. Denn das Geheimnis der Gesetzlichkeit ist schon am Wirken, also der Antichrist, dieser antichristliche Geist, der wirkt jetzt schon, der bereitet das Terrain für sein Kommen, der setzt seine Leute in Position, damit er kommen kann, ist schon am Wirken, aber die Zeit ist noch nicht da. Es müssen Dinge passieren. Und dann sagt es weiter, dass er durch die Wirkung des Satans Kräfte, Zeichen und Wunder machen wird und dass einige, also oder viele werden diese Verführung glauben und die werden verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Also die Leute, die Bibelwort nicht ernst nehmen, die Leute, die Bibel verwerfen und sich Märchen und tolle Sachen nachgehen, falschen Propheten, und die Wahrheit nicht lieben, die werden dieser Verführung glauben. Also was ist die Lösung für uns? Bibeltreu, bibelfest zu bleiben, nachforschen, schauen, was muss noch alles erfüllen? Uns mit den biblischen Prophetien und Endzeiten sollen wir uns beschäftigen. Und ich weiß, es gibt Leute, einige, die beschäftigen sich ernsthaft mit dem Kommen Jesu und diese Zeichen der Zeit. So, als Schlussfolgerung. Dinge müssen, also kurz gefasste Dinge müssen noch geschehen, bevor Jesus wiederkommt. Dinge müssen noch geschehen. Wir sollen unsere Blicke auf diese präzise Vorsagen Gottes. Aber wie vorhin gesagt, die Bergkette, umso näher wir rangehen, desto mehr werden wir verstehen. Und desto mehr werden wir uns freuen, dass wir uns mit diesen Dingen beschäftigt haben. Dann Nummer 2. Ach, Jesus kommt da gar nicht mehr. Ach, das ist, wer weiß, irgendwas Geistliches. Ihr versteht ja alle nicht. Und ach, Jesus wird gar nicht mehr kommen. Und in 2. Petrusbrief 3-10, Petrus erzählt uns ausdrücklich, wie es mit diesen Leuten manchmal so ist. Dabei sollte er vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln. Diese Leute kannst du nicht bändigen. Meine Lust, meine Empfindung, die wandeln nach ihren Lüsten, die gehen nicht nach Gottes Wort. Die Lust ist König, Hedonismus pur. Ich bin mir selber Gesetz. Wenn meine Lust sagt das, da tue ich das, ist auch richtig. Und diese Leute, die Spötter, die kommen werden, die werden oft Zielscheibe für Spötter. Jesus kommt wieder. Wer glaubt, es wird zählig, das sagen die. Und Petrus sagt, hey, langsam, ich will euch was erklären. Diese Spötter kommen werden und sagen, ja, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es vom Anfang an der Schöpfung ist. Und dann tun sie absichtlich die Sintflut verleugnen und sagen, das gab nicht, weil Sintflut ist Gericht Gottes über die Welt. Und die Spötter und die Leute, die nach ihren Lüsten wandeln, die wollen nichts über Gericht hören. Aber Gericht gehört zu Gerechtigkeit. Gott ist ein gerechter, heiliger Gott. Er muss Gericht ausüben. Und schau mal, wie wir jetzt alle schreien, dass Gott Gericht und Gerechtigkeit für Israel macht, nach dieser Barbarei. Also Gott muss gerecht sein. Wir schreien alle, Gott muss gerecht sein. Und viele Dinge in dieser Welt laufen schief und wir schreien, Gott, du musst gerecht sein. Ja? Und die sagen, Sintflut, Gericht Gottes, da alles, na, wollen wir nicht. Und der Apostel Petrus sagt, doch, das Gericht wird kommen. Diesmal nicht durchs Wasser, sondern durch Feuer. Ich habe erfahren, dass man vor einigen Jahren, da gab es so einen Sonnensturm und diese Sonnenradiation oder Sturm, das ist knapp an Erde vorbeigegangen. Also das hätte uns alle jetzt, wenn das passiert gewesen wäre, dann wären wir jetzt alle Barbecue gewesen. Ja? Also diese Sache, dass die Erde puff mal in Flammen aufgeht, das ist wissenschaftlich gar nicht mal so verwerflich. Das kann passieren. Das kann passieren. Magnetismus der Erde nimmt ab. Die haben gesagt, in den letzten 100 Jahren 10%. Magnetismus der Erde schützt uns vor diesen schädlichen Sonneneinstrahlung. Vor der Sintflut, da gab es eine dicke Schicht über die Atmosphäre. Da ist sehr wenig schädliche kosmische Strahlung in die Erde hineingedrungen. Mich wundert es nicht, warum der Adam so über 900 Jahre alt geworden ist. Sonneneinstrahlung, also so schädliche kosmische Einstrahlung, alteriert, zerstört unsere DNA und bringt uns auch leichter zum Altern. Es sind wissenschaftliche Tatsachen. Aber vielleicht reden wir ein anderes Mal darüber. Also diese Idee, die Erde wird mal verpuffen, in Flammen aufgehen, das ist gar nicht mal so unwissenschaftlich, wie manche behaupten. Und das sagt er weiter, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Er sagt, Gott ist geduldig, er will, dass du Buße tust, dass du zu ihm umkehrst und er will dich retten. Und deswegen ist der Tag der Herr noch nicht da. Und dann erklärt er, für den Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre ist wie ein Tag. Seine Empfindung da oben, 1000 Jahre für uns, für ihn ist nichts, weil er der Herr der Zeit, Raum und Materie ist. Der ist der ewige Gott. Also, weil der Herr noch nicht gekommen ist. Leute, ich sage euch, Hans, das ist Gnade. Das ist Gnade. Er will, dass noch Menschen gerettet werden. Er will, dass noch etliche zu Buße kommen und die Erlösung und die Vergebung der Sünden erfahren. Was heißt das für uns? Der Herr kommt noch nicht. Es gibt ein paar Zeichen, die geschehen müssen. Da gucken wir hin. Und Nummer 2, er ist gnädig. Und das heißt, er will, dass noch etliche bekehren. Und was müssen wir tun? Das Evangelium predigen. Jeden ansprechen, der uns über den Weg läuft. Diese Haltung intensivieren. Boah, es gibt einen Tag des Gerichts. Es gibt eine Lösung für unsere Sünde. Es tut mir vom Herzen weh zu sehen, dass manche Leute Jesus ablehnen, die Vergebung nicht empfangen und verloren gehen. Und der Herr sagt ausdrücklich, ich will das nicht. Ich gebe euch noch Zeit. Ich gebe euch noch Zeit. Und da sagt er weiter, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Gott hat Geduld. Das ist noch nicht passiert. Gut, es gibt so eine Reihe an Ereignissen, also es ist nicht alles so, sondern es gibt manche Dinge auch, was mit dem Kommen Jesu zu tun haben. Es gibt eine Sukzession, es müssen Ereignisse passieren. Petrus sagt es ein bisschen komprimiert hier und wir sollen unsere Aufgabe tun. Also Gott hat Geduld, wir sollen evangelisieren, die gute Botschaft weitergeben, was das Zeug hält. Es geht nicht darum, dass Leute irgendwie unbedingt unsere Räume füllen, sondern es geht darum, dass Menschen gerettet werden. Und wenn die Leute sagen, hey, ich finde euch so nett und sympathisch, ich würde mit euch mitdienen und auch diese Botschaft weitergeben und Teil eurer Gemeinde sein. Halleluja. Wir sind sehr, sehr glücklich drüber. Aber jetzt, nachdem wir diese zwei Sachen behandelt haben, es müssen Dinge noch passieren, quasi, oh, der Herr ist schon da, wie manche falsche Propheten sagen, und andere sagen, nee, der geht noch gar nicht, wir haben jetzt die Antworten auf die zwei Sachen. Jetzt, was soll man machen? Oder was beunruhigt uns als Christen, indem wir auf Christus warten? Wie gesagt, soll man evangelisieren? Und zweitens, was uns anbetrifft, ich würde zurück zu Simeon gehen. Ja, der fromme, nette ältere Herr, der das Jesu-Babylein auf seinen Armen hält, der Retter der Welt. Bei ihm ist mir ein paar Sachen aufgefallen. Er hat die Zusage gekriegt, du wirst den Erlöser sehen. Und ein paar Sachen sind bei ihm aufgefallen. Nummer eins, der war ein gerechter Mann. Also der hat versucht, nach Gottes Gebote zu leben. Er hat sich für die Gerechtigkeit eingesetzt und hat auch dementsprechend gelebt. Und Nummer zwei, er war gottesfürchtig. Er hatte einen tiefen Respekt vor Gott. Leider ist das im Christentum immer mehr verloren gegangen, Gottesfurcht zu haben. Jesus ist der Kumpel, der lässt alles durch, der winkt mir Sachen zu. Ja, passt schon, Kumpel. Ja. Oder wir nehmen es nicht mehr so ernst, mit dem nach Gottes Wille zu leben. Ja. Und wir haben diese Furcht, diesen tiefen Respekt vor Gott verloren. Ja. Und dennoch gibt es Leute, und es gab Leute, und dieser Simeon war ein gottesfürchtiger Mann. Gott segne uns, jeden von uns, mit Gottesfurcht, damit wir es verstehen und auch danach leben. Und was mir bei diesem gerechten, gottesfürchtigen Mann Gottes mir aufgefallen ist, der Heilige Geist war auf ihn. Der Heilige Geist bewirkt auch nach außen, der drückt sich nach außen aus. Und so wie der heilig ist, dann wird es auch nette Sachen nach außen dringen, gute Sachen. Ja? Und der war auf ihn und dieser Mann, der wurde auch vom Heiligen Geist angetrieben. Der hat diese Impulse den Heiligen Geisten gefolgt. Und dadurch, dass er diese Sachen war und der die gelebt hat, der war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Er hat diese wichtige Begegnung in seinem Leben nicht verpasst. Die Begegnung mit dem Herrn, mit dem Erlöser. Das war das erste Kommen. Wir warten auf das zweite Kommen Jesu. Wenn wir diese eine Begegnung nicht verpassen wollen oder damit wir Friede haben und eigentlich entspannt auf Jesu warten. Was soll man tun? So sein wie der ältere Herr Simeon. Es steht auch, Hanna, die Prophetin war, ich will ja nicht unfair sein gegenüber Frauen, da war auch eine Prophetin, die auch auf dem Herrn Jesus gewartet hat, die hieß Hanna. Und wo die gesehen habe, dass der Simeon den Herrn auf dem Arm trägt, die ist dazugekommen. Ja, ja, ich habe gewartet. Und er hat über Jesus prophezeit und pries Gott an. Die war 84 Jahre alt, diese Hanna. Die hat Gott gelobt und gepriesen. Und musst du überlegen, der Erlöser der Welt mit eigenen Augen zu sehen, in eigenen Armen zu tragen. Ich möchte wie Simeon sein. Ich glaube, du willst es auch. Wenn du entspannt auf das Kommen Jesu warten möchtest, gerecht, gottesfürchtig, Heiliger Geist auf dich und angetrieben vom Heiligen Geist, da wirst du das Kommen Jesu nicht verpassen. Ich will noch einen kleinen Detail dazu geben, was sehr wichtig ist. Ich habe einen total heftigen Verdacht, dass bevor Jesus in Herrlichkeit und Macht kommt und den Antichrist zerstört und Israel zu Hilfe kommt, ihr habt diesen heftigen Verdacht, dass Gott seine Leute schon davor evakuiert und aus dieser Welt holt. Und ich muss auch zugeben, das ist auch meine Überzeugung. Eine Evakuierung, bevor die schlimmen Dinge passieren, bevor das Gericht Gottes kommt. Aber dazu haben wir wirklich keine Zeit mehr heute. Vielleicht ein anderes Mal. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. So sein wie Samuel und Hannah. Und Apostel Petrus, der hat gesagt, der Tag wird kommen wie ein Dieb. Ha, überraschend. Aber ich habe was dagegen. Nicht für alle wird der Tag wie ein Dieb sein. Und dazu möchte ich den Apostel Paulus zitieren, 1. Thessaloniker, Kapitel 5, Vers 4. Ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Wandeln im Licht. Leute, Christenheit, Freund, wer du auch immer bist, wenn du in Licht wandelst, wenn du mit dem Herrn gehst, wenn du den Herrn liebst, wenn du eins bist wie der Simeon, ein gerechter, gottesfürchtiger Mann, dieser Tag wird dich nicht überraschen. Du wirst damit rechnen, du wirst dafür vorbereitet sein. Und das wollte ich, liebe Geschwister, liebe Freunde, euch heute mitteilen. Unser kommt wieder, so wie er es verheißen hat. Er wird wieder kommen. Und wenn wir online sind, wenn wir gottesfürchtig sind, es wird keine Überraschung sein, sondern wir werden vorbereitet sein. Das wünsche ich jedem von euch, jedem von unseren Lieben und Bekannten, jedem, der vielleicht diese Predigt hört oder ansieht, das wünsche ich jedem. Seid bereit. Amen.